Herzlich willkommen zum Rocket Vertrieb. Mein Name ist Hakan Mihili und in diesem Podcast geht es um B2B Vertrieb, Schwerpunkt Sales Hunting und Leadership. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute gibt es wieder ein spannendes Interview mit einem absoluten Profi aus der Praxis. Er hat lange Zeit als Vertriebler erfolgreich gearbeitet und weiß, wie man Unternehmen gewinnt, vor allem Deals closed. Auf seinem Xing oder LinkedIn Profil sieht man nur namenhafte Unternehmen, für die er bereits gearbeitet hat. Seit einiger Zeit arbeitet er als Führungskraft. Dazu erzählt er uns gleich mehr. Einen Termin bei ihm zu bekommen ist nicht leicht, doch meine Hartnäckigkeit hat sich am Ende ausgezahlt und deswegen freue ich mich auf das heutige Interview mit ihm. René, vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen zum Rocket Vertrieb.
Ja, danke, Hakan, erstmal und danke für die Vorschusslorbeeren.
Ich hoffe, das Intro war in Ordnung gewesen.
Absolut, absolut, klar. Ich bin vor Kompliments, absolut.
Dankeschön. Ich würde das Interview in zwei Teile aufbauen, René. Ja, ich würde gerne über deine jetzige Tätigkeit, also über das Thema Leadership sprechen. Und wenn wir da einige Punkte dann durchhaben, auch vom Content her, dann würde ich ganz gerne einen Schwenker machen auf deine Anfangszeit als Vertriebler. Ist das okay?
Gerne, absolut.
Super. Dann habe ich die erste Frage schon an dich. Bitte stell dich doch mal ganz kurz vor.
Ja, also René Rack, du hattest es eben schon erwähnt. Ich bin seit knapp 8 Jahren bei Salesforce und da Regional Vice President, heißt sozusagen Vertriebsleiter für die Region Süddeutschland und habe da ein Team sitzen hier im Raum München und Stuttgart. Und das mache ich jetzt sozusagen die Vertriebsleitung seit etwa 6 Jahren. Bin hier mit meiner Familie in der Nähe von München am Ammersee ansässig.
Genau. Zum Thema Salesforce oder das Unternehmen Salesforce. Ich bin mir sicher, es wird jetzt den einen oder anderen Hörer geben, der das Unternehmen nicht kennt. Kannst du dazu etwas erzählen?
Ja, gerne. Also Salesforce ist der Marktführer im Bereich Customer Relationship Management. Da kommt die Firma ursprünglich her, 1999 gegründet von Marc Benioff und hat jetzt in den letzten 10 Jahren auch eine Transformation hingelegt als Marktführer für Business Software in der Cloud im Bereich Vertrieb, Marketing und Customer Service und alles rund um die Kundeninteraktionen. Also wir sind tätig bei Firmen, kleine IHAGs, also kleine Startup-Firmen, bis hin zu den Großkonzernen, die Allianz, die Deutsche Bank oder die Siemens AG dieser Welt. Jetzt vor 19 Jahren hat Marc Benioff und Parker Harris, das sind die zwei Gründer, das Unternehmen gegründet. Marc Benioff war damals bei Oracle tätig und hat eine Vision gehabt, sozusagen eine Business-Software in der Cloud, das ist sozusagen, damals hieß es ja noch nicht Cloud Computing, sondern Software as a Service aufzubauen. Und das sollte so einfach sein, also die Bedienung so intuitiv sein, wie eigentlich ein Buch damals zu bestellen bei Amazon.com. Und Okay. Das hat er eigentlich gepitcht bei dem Larry Ellison, seinem Mentor damals. Und der fand die Idee sehr gut. Mhm. Der Larry Ellison hat ihm damals $2 Millionen gegeben als Funding. Erstmal Investment, um sich dann selbstständig zu machen. Das hat dann der Marc Benioff 99 dann mit Parker Harris. Und Parker Harris ist das Brain sozusagen, derjenige, der unsere F&E-Abteilung leitet.
Ja. Und mittlerweile ein Milliardenunternehmen. Wahnsinn.
Genau. Also sozusagen damals mit 4 Personen gestartet. Also Parker Harris, Marc Benioff und noch 2 weitere. Wirklich so ein klassisches Silicon Valley, San Francisco-based Unternehmen in der Wohnung von Marc Benioff mit 4 Leuten und jetzt über 35.000 Mitarbeiter. Knapp über $10 Milliarden Umsatz dieses Jahr und geplant auf 12 Milliarden zu steigen im nächsten Jahr.
Ja. Beschreibe doch mal bitte deinen Tagesablauf als Führungskraft, René.
Ja, also als Vertriebsleiter für Süddeutschland bin ich natürlich auch zum einen mal viel unterwegs und habe aber auch mein Hub, also mein Office in München, in der Donnersberger Brücke, also in einem Office, ein Google Office. Und da bin ich sehr oft und habe primär, ist eigentlich so strukturiert, dass wir sehr viele One-to-One-Gespräche haben mit meinen Mitarbeitern. One-to-One-Gespräche ist sozusagen eigentlich das Thema, wo wir Coachings über spezielle Projekte durchgehen, dann natürlich auch persönliche Entwicklungsgespräche, also Karrieregespräche haben. mit meinen Mitarbeitern und dann natürlich aber auch Strategie-Meetings intern mit meinen Kollegen, mit meinem Extended-Team. Wo geht die Reise hin im Mittelstand? Was können wir marketingseitig noch verbessern und so weiter? Also es ist also ein sehr abwechslungsreicher Tag. Man kann jetzt nicht sagen, dass jeder Tag irgendwie ausschaut, sondern im Gegenteil, es ist sehr abwechslungsreich. Anfang der Woche habe ich normalerweise meine One-to-Ones und meine Team-Meetings mit dem Team, mit dem Extended-Team und meinen Forecast, um die Zahlen dann auch zu konsolidieren. Mhm. Und dann sind diverse Kunden-Meetings auch öfters vonnöten. Das heißt, jetzt nächste Woche bin ich bei einem gehobenen Mittelständler in der Geschäftsführungsebene, wo wir genauer verstehen wollen, wo die Reise hingeht mit dem Mittelständler und wo wir unterstützen können.
Ja. Wie sieht denn ein optimaler Tag für dich als Führungskraft aus, René, wenn du morgens aufstehst und dann am Abend dann ins Bett gehst?
Ja, sehr gute Frage, Hakan. Also optimaler Tag ist natürlich, ich habe mir 2-3 Prioritäten. Mal mehr ist eigentlich utopisch vorgenommen. Also wirklich die wichtigsten Prioritäten des Tages. Und die habe ich dann auch sozusagen umsetzen können, ohne großartige Disruptions, ohne großartig gestört zu werden. Und das ist natürlich, wenn ich das sage, wäre es auch super, wenn wir noch einen Erfolg beim Kunden verbuchen können. Mhm. Das wäre ein erfolgreicher Tag. Also 2-3 Prioritäten, ob das jetzt sozusagen ist, ich habe neue Mitarbeiter ongeboardet oder gecoacht oder wir haben ein großes Projekt gewonnen oder. Das unterscheidet sich jede Woche und verändert sich auch jede Woche. Aber das wäre ein perfekter Tag, wo man zufrieden ins Bett gehen kann und feiern kann.
Wie groß ist eigentlich dein Team?
Wir sind momentan 6 Personen. Also das muss man ein bisschen unterscheiden. Mein direktes Team sind 6 Personen. Mein Extended Team, ich sage jetzt mal Extended, weil es sind ja sehr viele Vertriebsmitarbeiter, die uns zuarbeiten. Solution Specialist nennen die sich für spezielle Produkte, die nicht direkt mir unterstehen, aber die eigentlich mit meinen Key Account Manager zusammenarbeiten. Also das sind dann über 20 Leute mit Solution Engineers, also die halt dann die Demonstrationen machen und Marketing Support und für Partner Business Verantwortliche. Also um die 20 dann. Ja.
Wie würdest du deinen eigenen Führungsstil beschreiben?
Meinen eigenen Führungsstil beschreiben, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich bin sehr kollaborativ, jedoch auch sehr direkt in dem von den Anforderungen und lasse auch meinen Mitarbeitern eigentlich eine lange Leine. Also die haben einen sehr hohen Vertrauensvorsprung in der Regel, gerade auch im Vertrieb, sind sehr in der Regel auch sehr selbstständig unterwegs und das hat sich bisher gut ausgezahlt. Es ist natürlich sehr abhängig von den Individuen, nicht, weil jeder Vertriebsmitarbeiter ist unterschiedlich. Ja. Manchen muss man halt enger vielleicht führen, den anderen eher die längere Leine lassen. Aber normalerweise sehr kollaborativ, sehr direkt und offen und ehrlich mit meinen Mitarbeitern.
Okay. Was macht eine gute Führungskraft für dich aus, René?
Also ein Gefühl zu haben, also ich kann das jetzt immer nur, sage ich mal, wie ich mich mal belesen habe oder wie ich gute Führung, Leadership selbst wahrgenommen habe, ist eigentlich, eine gute Führungskraft zeigt sich, wenn man das Gefühl hat, wenn man in einem One-to-One sitzt, dass er wirklich voll fokussiert ist auf die Person und sich, obwohl man sehr viel Stress hat, trotzdem auf die Person einstellen kann. Weil, wie eben schon gesagt, jedes Individuum, jeder Mitarbeiter ist unterschiedlich, hat unterschiedliche Werte, unterschiedlichen Backgrounds. Und wenn man das Gefühl hat und dann auch unterstützt wird mit, sage ich mal, fordern und fördern, das macht einen guten Leader aus, der halt auch nachhaltig zu dem steht und was er einmal gesagt hat. Also diese kontinuierliche Statement, Mission Statement, was er einmal mal gesagt hat, dazu steht er auch
an Bord. Das finde ich gut. Wie ist deine Meinung dazu? Hire for Attitude und Train for Skills. Gibt ihr diesen
ist eine valide Aussage. Weil Attitude kann man in der Regel nicht ändern. Wir sind, das habe ich eben schon erwähnt, aufgewachsen. Jeder ist individuell. Jeder hat unterschiedliche Werte. Jeder hat einen unterschiedlichen Background von der Familie, von der Schule und vom sozialen Umfeld. Und diese Attitude, die muss einfach da sein bei einem Vertriebler, dem Drive. Und die, sag ich mal, Bereitschaft zu gewinnen und mal auf mal eine Extrameile zu gehen. Und die Skills, die kann man in der Regel trainieren. Skills meine ich jetzt sozusagen, wie man auch...
Ist es das Fachwissen?
Consultative Selling, genau, Training? Das fachliche Consultative Selling. Also Produkt-Know-how, Produkt-Skills, Solution-Selling-Skills, die kann man in der Regel trainieren, wenn das Gegenüber oder der Vertriebsmitarbeiter willens ist, auch zu lernen. Und auch coachable ist, sozusagen.
Ja.
Also ich würde es unterschreiben, ja. Normalerweise, ja.
Ich vergleiche das, den Vertrieb vergleiche ich oder den Verkäufer vergleiche ich so ein bisschen wie mit dem Fußballspieler. Ja, in Deutschland gibt es, glaube ich, circa 6 Millionen Fußballspieler aktive. Nur die ganz, ganz wenigen spielen in der Champions League. Ja, und auch im Vertrieb ist es so, nur die ganz wenigen spielen in der Champions League. Würdest du behaupten, dass jeder ein Top-Verkäufer werden kann? Also wirklich jeder. Oh, jeder Mensch, wenn er das nötige Training hat. Mhm. Oder gibt es dann doch Dinge, wo man sagt, weil du das vorhin angesprochen hast mit dieser Attitude oder so, entweder hat man die DNA. Es gibt ja Menschen, die sagen, entweder hat man eine DNA oder man hat sie nicht. Oder man spricht hier von Talent. Wie ist deine Einschätzung? Mhm.
Talent ist eine Sache, Neugier ist die andere Sache und natürlich der Fleiß. Also das ist wie auch, wie du die Metapher mit dem Fußballspieler, die ist da schon auch absolut valide. Ich sehe Vertriebsmitarbeiter, wenn die nötigen Neugier mitbringen, also gegenüber dem Kunden, gegenüber intern, immer sich weiterzubilden, immer mehr zu verstehen, wo will der Kunde hin, tiefer in Prozesse reinzubohren, das sich auch aneignen können, aber dann auch meiner Meinung nach die Fähigkeit zu haben, das, was sie gehört haben, auch in Lösungsszenarien dann dem Kunden zu pitchen, also vorzustellen. Das ist sehr wertvoll, diese Fähigkeit zu haben, das, was sie aufgenommen haben, dann auch in eine Vision zu positionieren beim Kunden. Und auch intern, man muss ja auch intern gut verkaufen. Genau, also das ist wichtig und dann natürlich den Drive. Also Vertrieb ist immer auch viel mit Rückschlägen. Man hat immer mal wieder Rückschläge im Vertrieb. Das ist selbstverständlich. Und wenn man da nicht irgendwie den Kopf in den Sand steckt, sondern weitermacht, sich durchboxt und sich wieder selbst motivieren kann, das ist ein bisschen wie ein Unternehmer im Unternehmen am Ende des Tages. Ein Unternehmer kann jetzt auch nicht sagen, okay, ich habe jetzt ein Projekt nicht gewonnen und hör dann auf, mein Unternehmen weiterzuführen, sondern man muss weitermachen.
Ja.
Also dass dieser Fleiß dann am Ende des Tages auch, die extra Meile zu gehen, nochmal weiter zu bohren und das Team dann auch, weil das ist ja meistens bei uns im Vertrieb, ja bei dir auch sehr ähnlich, arbeitet man mit einem größeren Team zusammen und die muss man ja auch intern steuern,
ja,
mit dem Partner noch und so weiter. Und wenn man das gut kann, sage ich immer so ein bisschen der Quarterback, der gute Vertriebler, der dann alle irgendwo die Fäden zusammenhält und dann die Richtung vorgibt, das macht für mich einen sehr guten Vertriebler aus.
Genau. Zu deinen Tätigkeiten gehört ja auch das Recruitment, ja, als Vertriebsleiter. Mhm. Wie sehen da die Schritte aus, um einen geeigneten Kandidaten zu finden? Ich stelle die Frage bewusst, weil vielleicht gibt es einen Zuhörer, der sich für dieses Thema interessiert, dass du vielleicht den einen oder anderen Tipp mitgibst, wenn eine Führungskraft einen Vertriebler einstellt.
Mhm. Ja, das ist natürlich sehr generisch, die Frage, die du gestellt hast, was ist der Recruiting-Prozess? Ich hatte mehrere Rollen jetzt schon auch als Manager bei Salesforce, einmal für den SMB-Bereich, dann einmal für gehobenen Mittelstand und jetzt noch für mehrere Abteilungen. Deswegen, man sucht da immer spezielle Positionen. Der Recruiting-Prozess bei uns schaut so aus, dass man natürlich als Bewerber sich vorab erstmal sehr stark mit dem Thema Salesforce, mit dem Thema Kultur von Salesforce auseinandersetzen muss, ne? Auch sich einlesen muss, was ist die Vision von dem Unternehmen und von den Gründern. Das finde ich ganz wichtig, dass man sich damit identifizieren kann. Und dann natürlich, was ist das Lösungsportfolio und wie könnte ich dieses Lösungsportfolio, was für einen Mehrwert bringt das bei einem Unternehmen, egal welche Größe jetzt, wenn ich diese Skills oder diese Fähigkeit habe, das so mehr oder weniger zu transferieren für ein Unternehmen, das ist sehr wichtig. Ne? Und dann muss man sich viel Research machen. Also bevor man sich wirklich bewirbt auf eine Rolle, sollte man sich da direkt mit beschäftigen, ist der Job was für mich? Wie ist die Kultur? Und weil das wird bei uns sehr stark auch hinterfragt, ist das ein cultural fit? Ne? Also passt der rein? Läuft der mit von der Schnelligkeit her? Weil Salesforce ist ein sehr schnelllebiges Unternehmen, fast pace, würde ich sagen, was wie ein Rennboot. Mhm. Und das muss man auch wollen. Ne? Also das muss man wollen und macht sehr viel Spaß, aber ist halt auch sehr anstrengend und sehr fordernd.
Mhm. Führst du da als Führungskraft vorab nochmal ein Telefonat, bevor du den Kandidaten einlädst, um einfach nochmal einige Dinge am Telefon abzuklopfen, so ein Gefühl zu bekommen, wie geht der vor? Mhm. Sind das so Dinge, die du da abklopfst?
Ja. Der Recruiting-Prozess schaut bei uns sehr intensiv. Man wird natürlich erstmal über die Recruiting-Abteilung, wenn das jetzt ein externer ist, also keine Weiterempfehlung, wird man sozusagen den Kandidaten bekommen. Dann macht man erstmal ein Vorabgespräch, mal per Telefon oder auch face-to-face. Das hängt ein bisschen davon ab, wo der Kandidat sitzt. Mhm. Und da prüft man so ein bisschen, passt er rein, was hat er für Erfahrungen, wie verkauft er sich, wie ist seine Einstellung zu verschiedensten Themen im Vertrieb, wie hat er schon mal Vertrieb gemacht und so weiter. Und wenn das alles passt sozusagen erstmal, dann würde ich ihn einladen oder würden wir ihn einladen zu einem Panel-Interview. Mhm. Und Panel-Interview ist dann wirklich, wo man auf Herz und Nieren einen speziellen Praxisfall mal präsentieren muss bei uns. Also man setzt sich so rein als Salesforce-Mitarbeiter und präsentiert dann sozusagen vor dem Exec-Gremium einen speziellen Fall und wie man erfolgreich werden möchte als Salesforce-Vertriebsmitarbeiter. Da muss man sich vorbereiten, wird dann sehr stark gebrieft, auch an die Hand genommen, hat auch 2-3 Wochen Zeit, sich da vorzubereiten. Ist ein intensiver Prozess, aber hat sich ausgezahlt, um, wie du schon sagst, Champions-League-Vertriebler dann auch zu bekommen.
Bei denjenigen, wo du gesagt hast, nee, das passt nicht, wenn du mal das komplett zusammenzählst, ja mal vielleicht 1 oder 2 Punkte, was waren so die größten, ja, ich will es jetzt nicht Fehler sagen, aber die Situation, wo du sagst, da hatten die Kandidaten am meisten die Fehler gehabt, um uns vielleicht in dem Panel-Interview zu überzeugen. Also was waren die Dinge, was dir am meisten aufgefallen ist?
Ja, wenn man natürlich von sich zu stark selbst überzeugt ist, weil es gibt viele ungeschliffene Diamanten und das muss man halt auch Selbstwahrnehmung, wo man vielleicht noch wachsen kann, wo man vielleicht noch Schwächen hat, das muss man erkennen können und auch darstellen. Das ist völlig legitim. Jeder hat Schwächen. Aber wenn man das offen erkennt, dann ist das schon mal eine gute Basis, um coachable zu sein, um auch das weiter zu fördern. Und dann natürlich auch, wenn man nicht gut vorbereitet ist im Allgemeinen. Also wenn man hinkommt und sagt, okay, ich habe mich jetzt ein paar Stunden vorbereitet, hat aber nicht wirklich die Ahnung, was ist wirklich die Vision von Salesforce, wo geht die Reise hin mit dem Unternehmen, was ist unser Portfolio. Das ist natürlich dann auch eigentlich eine vergeudete Zeit auf beiden Seiten. Das ist genauso, wie wenn ich zum Kunden gehe und habe dann 1-2 Stunden Zeit, den Kunden zu überzeugen, habe aber nicht genug Fragen gestellt, habe mich nicht gut vorbereitet, dann ist das auch ein Waste of Time für den Kunden und für mich. Ja. So ist es eigentlich im Recruiting-Prozess genauso. Es ist eigentlich ein Vertriebspitch, sich bei dem Unternehmen zu verkaufen. Und am Ende des Tages ist es auch, wir müssen ja auch die besten Talente bekommen. Wir pitchen dann auch. Also wenn wir eine Person haben wollen, dann wollen wir natürlich auch, dass er zu Salesforce kommt.
Ja.
Und das machen wir genauso. Aber das sind die wichtigsten Sachen. Also zu selbstsicher, zu selbstüberzeugt und eigentlich schlecht vorbereitet.
Vorbereitet, ja.
Genau, ja.
Mir ist das eigentlich auch sehr wichtig. Ich meine, wenn ich mich bei einem Unternehmen bewerbe, sehe ich das Ganze wie, als würde ich in einem Unternehmen arbeiten und möchte ein Unternehmen gewinnen. Ja, es ist wie eine Opportunity. Und auch so gehe ich an die Sache dann ran, dass ich dann sage, okay, wer ist letzten Endes der Entscheider? Ja, auch wichtig, mit dem jeweiligen Sales Director zu sprechen, auch für mich das Ganze zu qualifizieren, ja, zu hinterfragen, okay, was ist ihm wichtig, so ein Gefühl zu bekommen, weil letzten Endes muss ja auch die Chemie stimmen, ja.
Absolut.
Um dann natürlich so viele Informationen wie möglich zu bekommen, um, wenn man in dieses Panel reingeht, was du gesagt hast, als Vorbereitung, dann keine bösen Überraschungen zu bekommen. Und letzten Endes, wenn wir rausgehen als Verkäufer, dann ist es irgendwo dasselbe, wenn wir dabei sind, ein Unternehmen zu gewinnen. Ist es eigentlich das, was du hier so beschrieben hast? Konnte ich das so zusammenfassen?
Korrekt, ja. Es hat sehr viel mit Präparation, also mit Vorbereitung zu tun am Ende des Tages. Und das macht jetzt, sage ich mal, in deinem Fall den Haken aus. Ne? Warum bist du sozusagen der richtige Kandidat für diese Rolle? Und natürlich, warum passen wir zusammen? Es muss immer ein Match sein, weil am Ende des Tages muss es eine Win-Win-Situation sein. Man möchte ja über mehrere Jahre zusammen erfolgreich sein und Spaß haben. Es hat ja auch, Vertrieb hat sehr viel auch mit Spaß zu tun und ja. Erfolge feiern und auch dadurch halt auch im Unternehmen zu wachsen. Also das ist bei uns auch sehr wichtig, dass wir jemanden einstellen mit der Perspektive, dass er nicht stehen bleibt in der Rolle, sondern dass er weiter wachsen kann, dass er das Potenzial hat, noch weiter zu kommen als nur jetzt, also ich sage jetzt mal nur in Anführungszeichen, manche wollen, bleiben auch ihr Leben lang Vertriebsmitarbeiter, das ist auch völlig okay, aber wir stellen dann schon ein, sagen, okay, was ist denn das Upleveling, ne? Also was, wo könnte denn diese Person, wenn dann die Pipeline noch irgendwo hinkommt? Das ist das Potenzial.
Das eine ist dieser Spaßfaktor und das andere ist, ich sage immer, im Vertrieb gehören Niederlagen dazu, that's the game. Ja? Mhm. Meine Frage an dich, wie bist du mit Niederlagen umgegangen, vor allem in der Zeit, als du selber als Seller unterwegs warst?
Ja, gute Frage auch. Also mit Niederlagen umzugehen ist gerade am Anfang schwierig, aber das ist auch sinnvoll. Also ich war bis jetzt nur bei US-Unternehmen. Mhm. Also ich habe das bei meiner Vorstellung jetzt nicht gesagt. Ich war bei Oracle, ich war jahrelang bei Oracle, ich war bei Microsoft tätig und jetzt seit Jahren bei Salesforce tätig. Mhm. Das ist schon am Ende des Tages, muss man sich dann wieder aufrappeln. Aber ich finde es gut, und ich sage das auch meinen Vertriebsmitarbeitern, es ist gut, wenn man ab und zu mal verliert, weil dadurch muss man selbst reflektieren und sagen, okay, was, also so eine Art Loss Review auch mal zu machen, was habe ich denn falsch gemacht? Oder wir. Meistens verliert man ja nicht alleine, man sollte nicht alleine verlieren, sondern immer im Team. Was haben wir falsch gemacht? Vielleicht haben wir auch angeboten, obwohl wir niemals eine Chance hatten. Ja. Das muss man ja auch sozusagen eigentlich reflektieren und sagen, okay, mein Lessons learned ist, ich bin viel früher, ziehe ich mich raus oder challenge ich mein Gegenüber, um wirklich zu 99% sicher zu sein, dass ich gewinne. Man kann nie 100% sicher sein, es kann immer irgendwas noch passieren. Ja. Aber dass ich es relativ sicher bin, dass ich da eine sehr valide Chance habe zu gewinnen. Und das war am Anfang bei meinem Vertrieb. Ich habe blauäugig angeboten, weil natürlich wir eine sehr starke, gute Lösung haben, die Marktführer sind in den verschiedensten Bereichen, Vertrieb, Marketing und Service, da habe ich mir gedacht, das muss man eigentlich gewinnen. Mhm. Aber man muss eigentlich erstmal gar nichts, weil das ist ja viel mit Politikum auch und Vorbereitung wieder. Und deswegen hat mir das sehr stark geholfen, am Anfang auch öfters mal gegen die Wand zu laufen und vielleicht noch nicht mal eine Niederlage, sondern einfach überhaupt keine Entscheidung zu bekommen von dem Unternehmen. Das ist ja eigentlich auch fast wie eine Niederlage, wenn man ein halbes Jahr Zeit investiert hat. Mhm. Und dann eigentlich mehr oder weniger no decision. Ja, also ja. Das heißt dann immer so closed no decision. Mhm. Das ist dann eigentlich auch blöd. Ne? Dann weiß man eigentlich am Ende des Tages, dass es da nie einen großartigen Grund gab, irgendwas zu verändern im Unternehmen. Oder man hat mit den falschen Leuten gesprochen.
Ja.
Das muss man halt selbst reflektieren. Und wenn man daraus natürlich die Schlüsse zieht und erkennt, nächstes Mal mache ich es anders, dann ist das eigentlich sehr, sehr wertvoll.
Ja, aus den Niederlagen dann zu lernen dann, ja.
Dass man immer besser wird.
Absolut.
Wenn man irgendwann mal eine Komfortzone hat und sagt, okay, ich biete gar nicht an bei dem Unternehmen, oder ich werde das noch weiter challengen, weil ich einfach momentan nicht die Chance sehe, dass wir da gewinnen können.
Ja.
Oder eine valide Chance haben zu gewinnen.
Hm. René, mal angenommen, du übernimmst als Vertriebsleiter ein Team, ja, und sollst den Vertrieb optimieren, verbessern. Wie würdest du vorgehen? Jetzt nicht auf der Mikroebene, einfach so, dass du mal ein paar Tipps vielleicht für die ersten 100 Tage rausgibst. Wie würdest du da vorgehen?
Gut, das ist ja jetzt eigentlich gegeben. Ich bin Wiedereinsteiger bei Salesforce. Ich hatte anderthalb Jahre mal einen Break. Und man nennt es jetzt bei Salesforce Boomerang. Ich kam zurück und habe jetzt die ersten 100 Tage hinter mir. Was macht man als Führungskraft? Oder was sollte man machen? Man muss erstmal genau verstehen, wie die einzelnen Mitarbeiter ticken. Was die Werte sind von den Mitarbeitern, was ein bisschen auch die Historie ist von den Mitarbeitern, also im Unternehmen, aber auch vielleicht von anderen Unternehmen. Und darauf aufbauend eigentlich eine Art Coaching-Plan in den Motto Ones aufzusetzen. Ne? Also wo wollen sie hin? Was sind ihre persönlichen Antreiber? Warum sind sie bei Salesforce jetzt in meinem Fall? Und wie können wir, was sind sozusagen noch die Areas of Development? die wir angreifen müssen. Also sehr individuell basiert. Erstmal auf die Mitarbeiter, ganz wichtig. Und dann natürlich auch das Thema Recruiting ist als Führungskraft auch in den ersten 100 Tagen wichtig. Also wir wachsen stark und deswegen bin ich immer auf der Suche nach weiteren guten Mitarbeitern, weil natürlich auch unsere Mitarbeiter sich immer weiterentwickeln. Deswegen Recruiting ist wichtig. Da natürlich auch das Strategie-Thema, wo möchte ich mit dem Mittelstand hin? Wie tickt der Mittelstand in Deutschland und wie können wir da noch erfolgreicher sein? Also wir heißt jetzt sozusagen Salesforce in Deutschland, noch erfolgreicher sein im Mittelstand. Was müssen wir verändern vom Setup her, von unserer Strategie? Das ist halt auch ganz wichtig, dass wir uns immer weiterentwickeln und immer nachhaltiger werden. Und das ist auch ein großer Teil von meinem Job, dass ich nicht nur Vertriebsmitarbeiter motiviere und pushe, sondern dass wir halt auch langfristig nachhaltige Strategien machen mit Partnern zusammen, also Vertriebspartnern zusammen und mit dem Extended Team, um noch erfolgreicher und effizienter zu sein.
Gibt es spezielle Trainings, die du besucht hast, um dich auf die Aufgabe als Führungskraft vorzubereiten? Kam das mehr vom Unternehmen oder hast du da selber irgendwelche Bücher gelesen?
Ja, also es gibt natürlich Trainings. Es gibt auch intern jetzt ein Leadership-Programm, also für die High Potentials, für die Nachwuchsführungskräfte, schön auf Neudeutsch. Das nennt sich Salesforce Accelerator, wo ja gute Mitarbeiter, motivierte Mitarbeiter, die Ambition haben, Führungskraft zu werden, für 6 Monate geschult werden mit verschiedensten Schulungen. Das gab es leider bei mir damals vor 6 Jahren noch nicht. Das ist erst vor ein paar Jahren ins Leben gerufen worden. Ich habe dann mich auch extern weiterentwickelt, habe bei der Business-Schule in St. Gallen, also das St. Gallener Business-Schule heißt die, ein paar Trainings besucht für Nachwuchsführungskräfte und auch mit diversen Managern aus diversen Branchen zusammengesessen, wie was Führung überhaupt bedeutet. Und habe mich dann auch ein bisschen eingelesen. Da gibt es diverse Bücher.
Hast du wenn ich dich unterbreche, aber ganz wichtig an diese, hast du vielleicht 1, 2, 3 Titel, da wo du sagst, hier, die sind echt gut?
Ja, klar. Also es gibt ein Buch, das heißt Start with Why.
Davon habe ich gehört.
Simon Sinek, genau. Ja, also das ist ein sehr spannendes Buch. Das ist ein Untertitel, ist How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action. Also es geht ums Inspirieren von Leadern. Also nicht, ich erzähle nicht meinen Mitarbeitern, wie sie es zu tun haben, sondern ich höre zu. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, wenn man irgendwie, sag ich mal, Individualist war, also Account Manager war und wird dann Führungskraft, dass ich nicht in den Trott verfalle, ich erzähle dir jetzt mal, lieber Mitarbeiter oder lieber Mitarbeiterin, wie du es machen sollst, sondern ich stelle die richtigen Fragen, höre zu und lasse den Mitarbeiter selbst drauf kommen. Also das ist, weil das ist halt, der Mensch ist halt so, wenn ich, wie bei Kindern auch, wenn ich meinen Kindern erzähle, was sie zu tun haben, dann hören sie vielleicht zu, aber machen es trotzdem nicht. Wenn ich sie sozusagen dahin motivieren kann, coachen kann, bewegen kann, dass sie sehen, was richtig ist, werden sie es eher tun, weil sie es intrinsisch machen, weil sie wissen, wie es geht, weil sie denken, dass es richtig ist, weil sie es von sich selbst entwickelt haben. Ja. Das ist bei Mitarbeitern genau das Gleiche. Wenn die das verstehen, weil sie selbst auf die Lösung gekommen sind, dann werden sie es eher adaptieren, als wenn eine Führungskraft ihnen das sagt.
Das stimmt.
Ja, also Start with Why ist eins, du hast mich gefragt. Dann gibt es auch einen Klassiker From Good to Great von Jim Collins. Das ist eher so ein Thema, wie Unternehmen und gerade was auch Unternehmensführer, why some companies make the leap and others don't. Also das geht eigentlich eher darum, was Unternehmen unterscheidet und was dann die Unternehmensführer gemacht haben, also die Leader sozusagen von Unternehmen gemacht haben, um noch besser zu werden und was so wirklich so ein bisschen die Champions League ausmacht. Und da wird auch viel über Leadership gesprochen in dem Buch. Und dann gibt es diverse Hörbücher, Podcasts, was man hören kann, vielleicht auch ein englisches, weil ich finde, die Amerikaner sind ziemlich gut, wenn es darum geht, um Sales Leadership. Die sind zwar manchmal auch sehr pushy, aber die sind sehr gut, wenn es darum geht. Also es gibt einen Podcast, der heißt The Learning Leader von Ryan Hawk. Den kann man, wenn man ein iPhone hat oder auch ein Samsung hat oder was auch immer, kann man den ganz normal über den Podcast sich anhören. Den gibt es jeden Montag. Interviewt dieser Ryan Hawk verschiedenste Persönlichkeiten über Leadership Skills aus verschiedensten Punkten. Kollaboration.
Ist es nur das Thema Leadership oder gibt es auch noch andere?
Ja. Okay. Ja, das geht immer über Leadership und immer über das Thema, was zeichnet diese Person, die interviewt wird, aus? Und wie hat sie möglicherweise ein Unternehmen von A nach B gebracht oder wie gehen sie mit Mitarbeitern um und so weiter und so fort. Also das ist, finde ich, ein sehr, sehr guter Podcast. Ein bisschen amerikanisch halt, aber finde ich sehr gut. Und da gibt es verschiedenste Themen, die ich mir immer wieder mal anhöre. Aber ansonsten sind das eigentlich die Themen Start with Why, The Learning Leader.
Wahrscheinlich und Podcast. Das
vergessen jetzt.
Ja.
Und es gibt sehr viel interne Weiterbildung bei Salesforce.
Ja.
Wie man coacht, wie man ein guter Leader, was sind die Leadership-Kompetenzen sozusagen.
Wenn du mal in die Vergangenheit zurückblickst, René, von dem Wechsel zwischen dem René, der als Vertriebler unterwegs war und dann Führungskraft geworden ist, was ist dir am schwersten gefallen? Also gibt es da irgendwelche Herausforderungen, wo du sagst, oh, das war, also dieser Wechsel von Vertrieb in als Führungskraft, das waren Punkte, da habe ich mich echt schwer getan.
Ja, also am Ende des Tages ist man ja als Vertriebsmitarbeiter, wenn man Erfolge feiert, immer im Rampenlicht. Und wird dann halt auch hoch gefeiert. Das ist man als Manager nicht mehr. Also man steht da eher nebendran oder vielmehr hinten dran. Und das ist auch wichtig, dass man das erkennt. Also man muss das Team ist oder die Person ist dann sozusagen der Hero. Das ist natürlich schon eine klare Umstellung, aber viel wichtiger ist eigentlich, dass nicht jeder der René Rax sein kann oder nicht jeder der Hakan Mehdi sein kann. Mhm. Also du kannst nicht deine Mitarbeiter im Vertrieb klonen. Solltest du auch nicht.
Ja.
Das wäre fatal. Und das ist mir am Anfang sehr schwer gefallen. Ich habe mir gedacht, okay, warum sind die nicht so, wie ich war als Vertriebsmitarbeiter? Warum machen die das nicht so, wie ich es mache? Warum haben die nicht den Drive oder warum haben die nicht die Einstellung oder warum machen die das nicht?
Mhm.
Und das wollte ich dir natürlich erzählen, wie man es macht. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Jeder, also die meisten, die ich kenne, die jetzt First-Line-Manager werden, zum ersten Mal, die verfallen erstmal in diese typische Pattern, das Verhaltensmuster, ich muss jetzt den Leuten erzählen, wie es geht.
Mhm.
Und das bin ich auch. Also da bin ich am Anfang, die ersten Jahr, denke ich mal, genauso reingefallen und frustriert gewesen, weil die Mitarbeiter das nicht so gemacht haben, wie ich das wollte und ich das mache. Weil dann jeder halt unterschiedlich ist.
Was auch gut ist. Wie hast du das gelöst? Ist dir das selber aufgefallen oder kam da jemand auf dich
drauf? Ja, nicht nur selbst, also ein bisschen Selbstreflexion, aber auch natürlich durch Trainings, also interne Trainings, externe Trainings, Podcasts, die ich hier erwähnt habe. Und das ist mir dann schon aufgefallen, dass man die richtigen Fragen stellen soll, auch in den One-to-One-Sessions und nicht der Redeanteil in den One-to-Ones nicht bei mir primär liegen soll, sondern beim Mitarbeiter. Und der Mitarbeiter selbst auf die Lösung kommen soll.
Ja.
Das kam über Trainings, klar, absolut. Erfahrung und Trainings.
Hat es einen speziellen Grund, dass du überwiegend nur für amerikanische Firmen arbeitest?
Eigentlich schon eine gute Frage. Also ich habe jetzt noch kein, vom Drive her noch kein deutsches Unternehmen getroffen. Ich meine, es mag dann Unternehmen geben, vielleicht in Waldorf, dass das auch schon sehr innovativ ist.
Ja.
Aber ich habe jetzt noch kein Unternehmen getroffen, ein Softwareunternehmen, das mir von der Vision so zugesagt hat, wie die US-Unternehmen jetzt zum Beispiel Salesforce, einfach von dem Drive auch mal Failure einzugestehen, dass man halt auch mal gegen die Wand laufen kann, dass man halt auch die Schnelligkeit hat, wie jetzt für Salesforce oder wie jetzt andere Unternehmen, Workday ist immer ja auch ein Unternehmen von mir, wo man einfach mal was machen, was ausprobieren kann, was Neues aufbauen kann und natürlich die Fast Pace dahinter ist. Und das habe ich jetzt bisher eher bei deutschen, bei amerikanischen Unternehmen gesehen, die dann halt das zulassen und Deutsche sind eher ein bisschen langsamer.
Ja.
Also beständiger, aber langsamer. Und das glaube ich, da würde ich mir jetzt schwer tun.
Ich habe die gleiche Meinung auch. Ich hatte mal in der Vergangenheit, habe ich auch mal für ein europäisches Unternehmen gearbeitet. Das war ein holländisches Unternehmen. Aber ehrlich gesagt, René, ich fühle mich bei amerikanischen Unternehmen, wenn das Team stimmt, wenn Vorgesetzte in Ordnung sind, mit denen man sehr gerne zusammenarbeitet, dann mag ich das, ja. Also ich vergleiche das immer, will man auf so einem Flugzeugträger sein oder will man wirklich auf so einem Speedboot sein, da wo man wirklich pushy-mäßig nach vorne und gib ihm. Ja, also da fühle ich mich auch wohler.
Es gibt ganz sicher auch, also das ist jetzt sehr pauschal, was wir sagen, ja. Also Stereotyp. Es gibt sehr viele unter US-Unternehmen, die auch eher Flugzeugträger sind.
Ja.
Deswegen ist jetzt nicht schwarz und nicht weiß, aber ich bin halt der Meinung, das US-Unternehmen ist auch eher fördern, dass man halt wirklich auch mal schnell irgendwo was macht, was durchzieht, was aufbaut und auch mal einen Fehler macht und das auch verzeihen. Und Deutsche sind halt von der Mentalität, nicht alle, wie gesagt, aber die meisten eher ein bisschen langsamer, aber dafür kontinuierlicher.
Ja.
Und
was ja auch wieder vom Vorteil ist.
Was Vorteile hat ja. Ist, natürlich, klar, aber es ist jetzt nicht meine Mindset, meine Arbeitseinstellung. Da würde ich mir wahrscheinlich schwer tun mit der Mindset. Es gibt ganz sicher auch deutsche Unternehmen, Startups oder Softwareunternehmen, die sehr schnelllebig und sehr innovativ sind.
Ja.
Also deswegen will ich da jetzt nicht, das ist nicht so pauschal ein Stereotyp.
Wie bist du eigentlich in den Vertrieb gekommen? Oder zum Vertrieb
gekommen? Auch eine gute Frage, ja, das habe ich mich manchmal auch gestellt, selbst gestellt, die Frage, was man, weil Vertriebler ist halt immer so ein bisschen, hat ja so ein bisschen Geschmäckle, wenn man
ja.
So sagen will, also ja, der kann ja auch eine Waschmaschine verkaufen, einem Eskimo nicht eine Waschmaschine, sondern einen Gefrierschrank verkaufen.
Ja.
Also ich habe, meine Eltern waren selbstständig und ich habe dann früh erkannt, schon während dem Abitur, Gimmi, dass ich dann halt auch in dieses Autohaus gegangen bin, also von meinen Eltern, die hatten ein Autohaus und dann habe ich einfach wildfremde Menschen, Kunden da beraten über Autos, habe empathisch hinterfragt, was sie möchten, was sie für Vorlieben haben und so weiter und so fort. Und ja, ohne wirklich Ahnung zu haben von Autos, also überhaupt keine Ahnung von Autos, aber ich konnte
ist mutig.
Auf diese Menschen. Mutig, genau. Ich konnte mich, er hat mich ein bisschen eingelesen in die verschiedensten Modelle und habe dann sozusagen beraten können, weil ich mich auf die Personen einstellen konnte. Und da hat sich das schon ein bisschen rauskristallisiert, dass ich gerne mit Menschen natürlich zusammen bin und die berate zu speziellen Themen. Dass ich auch, glaube ich, ganz gut überzeugen kann. Und dann hat sich das im Studium einfach so fortgesetzt. Also ich bin da immer vertriebs- und marketingorientiert gewesen im Studium. Und das macht mir einfach Spaß. Also ich versuche, Leute zu motivieren und von Themen zu überzeugen, die sie voranbringen.
Ja. Hast du das Thema Vertrieb irgendwo gelernt im Unternehmen oder hast du da auch wieder irgendwelche Bücher gelesen?
Kontinuierlich. Also Vertrieb hat man natürlich, also wie du schon sagst, dieses DNA, diese Attitude, die hat man schon, aber es gibt ja ein breites Spektrum an guten Vertriebsmitarbeitern, die entweder analytisch sehr stark sind oder sehr neugierig sind und so weiter. Also das gibt ein sehr breites Spektrum, aber am Ende des Tages in unserem Segment, also diesem Consultative Selling, muss man sich dauernd weiterentwickeln. Also da gibt es diese Challenger-Sales-Methodik, da gibt es zum Beispiel Vertriebsmethodiken, auch wieder aus USA, von Sandler. Dann gibt es sozusagen, bei Oracle hatte ich Spin-Selling gelernt. Das heißt sozusagen, wie stelle ich die richtigen Fragen? Wie versuche ich noch mehr von meinem Gegenüber rauszufinden, ohne zu pushy zu sein? Also wie kann ich so ein bisschen tiefer graben, um mehr persönliche Treiber von dem Gegenüber rauszufinden. Und das lernt man. Also natürlich, das ist alles eine Erfahrungssache und eine Komfortzone irgendwann mal. Und Neugier. Hat immer was mit Neugier zu tun. Ich möchte verstehen, was mein Gegenüber möchte. Ja, wie ich dieser Person helfen kann.
Und was waren für dich die größten Herausforderungen als Vertriebler? Wo hattest du Schwierigkeiten gehabt? War es die Lead-Generierung gewesen? War es dann später im Closing-Prozess? Welche Bereiche?
Ja, also gut, ich meine, Pipeline-Generation oder Demand-Generation ist immer ein Thema. Ich glaube, ich kenne keinen Vertriebsmitarbeiter oder Vertriebsleiter, der sagt, ich habe so viel Pipeline, ich brauche keine Pipeline mehr zu generieren. Das ist immer ein Thema. Herausforderungen gibt es überall. In verschiedensten Zyklen immer wieder neue Herausforderungen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das eine mehr wiegt als das andere.
Ja.
Ich denke einfach, wichtig ist sozusagen, sich immer wieder neu zu motivieren, auch bei Niederlagen. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
Ja.
Und das macht ja auch einen guten Vertriebler aus, dann sich wieder nach einer Niederlage hoch zu rappeln und zu sagen, okay, ich habe erst draus gelernt, selbst reflektiert. Wir machen ein Loss Review mal und stellen uns auch der Gesamtheit und schauen nach vorne.
Das
ist, denke ich mal, das Wichtigste.
Würdest du dann eigentlich...
Ja,
nein?
Also ich denke, das Wichtigste ist, dass man sich dann auch nicht zu wichtig nimmt. Also wenn man mal verliert, die Welt geht nicht unter.
Das stimmt.
Wir sind keine Chirurgen, die, wenn wir einen Fehler machen oder wenn wir verlieren, dass dann ein Menschenleben davon abhängt in der Regel. Sondern man verliert halt ein Projekt.
Ja, deswegen sollte man auch im Vertrieb zwischen Niederlagen und Versagen trennen. Ja. Also das, was du angesprochen hast, wenn ein Arzt Fehler macht, dann ist das fatal. Ja. Und ja, zum Vertrieb gehören Niederlagen dazu.
Genau, absolut. Man lernt dadurch, richtig.
Würdest du deinen eigenen Kindern empfehlen, in den Vertrieb zu gehen?
Ich empfehle erstmal gar nichts meinen Kindern. Nee, das mache ich nicht, weil am Ende des Tages sind das alles wieder Individuen, die halt eine eigene Wertevorstellung haben, die wieder auch irgendwo eine Berufung haben sollten. Und das muss man rauskitzeln. Was können sie gut, was wollen sie, wo haben sie Spaß dran? Und wenn sie Spaß dran haben, Vertrieb zu machen oder irgendwas Kreatives im Marketing oder was auch immer, oder irgendwie Gärtner zu werden irgendwie, oder Koch, dann würde ich das fördern. Also jetzt wollen beide meine Söhne irgendwie Fußballprofis werden. Sehr überraschend. Ja, jetzt auch nach der WM, aber trotzdem.